Wir haben ja schon einen Osterbericht gehört. Wenn man die Evangelien so liest, dann stellt man fest, dass es feine Unterschiede gibt in der Art und Weise, wie das Ostergeschehen am Ostermorgen da am Grab stattgefunden hat. Das liegt daran, dass man den Fokus auf verschiedene Situationen legt. Bei Johannes, wo unser Predigtext heute steht, da wird der Fokus auf einen Menschen gelegt, auf Maria aus Magdala. Natürlich ist Ostern das Auferstehungsfest Jesu, aber es wird auch der einzelne Mensch dabei betrachtet. Als ich mir den Text das erste Mal angeschaut habe, habe ich gedacht, bisschen schwierig, aber er wurde mir immer vertrauter, weil auch wir sind einzelne Menschen. Ostern ist geschehen, was macht es mit uns? Ich lese mal Johannes 20, die Verse 11 bis 18, den angegebenen Predigtext. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo hast du ihn hingelegt, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. Ostermorgen vor fast 2000 Jahren. Das Licht ist gerade so stark genug, um eine unwirkliche Szene möglich zu machen. Maria hatte vermutlich wenig bis gar nicht geschlafen. Mit großer Ungeduld hatte sie den Sabbat abgewartet. Am nächsten Tag, dem ersten Werktag der Woche, ging sie beim allerersten Morgendämmern los. Sie wollte den Leichnam ihres Herrn traditionell versorgen und sie wollte auch ihrem Kummer in seiner Gegenwart freien Lauf lassen. Dieser Jesus war für sie weit mehr als ein geliebter Mensch oder ein naher Verwandter. Bevor dieser Jesus in ihr Leben getreten war, hatte sie ein Leben unter der Herrschaft Satans geführt. In Markus 16, Vers 9 wird uns mitgeteilt, dass Jesus 7 böse Dämonen oder auch Teufel von ihr ausgetrieben hatte. Wir können es nur erahnen, und das wird uns auch nicht näher beschrieben, was für ein schreckliches Leben sie vor ihrer Begegnung mit Jesus geführt haben muss. Jesus war mehr für sie als ein Freund. Er war ihr Retter, ihr Befreier, ihr Herr, der Sohn Gottes, der sogar über die bösen Geister gebieten konnte. Nach ihrer Befreiung hatte sie sich völlig an ihn gebunden und sie war ihm gefolgt. Sie hatte die Wunder miterlebt und wie er mit Menschen umging. Ihre Liebe zu ihm und ihre Hingabe waren riesengroß. Sie wollte nur noch bei ihm sein, nie wieder ohne ihn leben. Seine moralische Reinheit, seine Heiligkeit, seine Göttlichkeit brachten ihre verwundete Seele zur Ruhe. Und dann kommt diese unfassbare Katastrophe. Judas, einer von den engsten 12 Jüngern Jesu, er verrät für Geld seinen, ihren Herrn. Es ist ihm völlig egal, was aus seinen Gefährten, den anderen Jüngern wird. Er nimmt es in Kauf, dass auch sie verhaftet und getötet werden. Wir empfinden jetzt moralische Abscheu, ne? Wie konnte er nur? Aber passiert das nicht auch heute immer und immer wieder? Bis in unsere Zeit, bis in unsere Gemeinden hinein, dass Menschen, die Jesus eigentlich kennen und ihm folgen, ihn verraten. Für Geld, für Erfolg, für ein selbstbestimmtes, freizügiges Leben oder für was auch immer. Dürfen wir, darf ich mich moralisch überlegen fühlen? Judas kann mit dieser Tat nicht leben und wirft sein Leben weg. Aber ich bin felsenfest überzeugt, auch für ihn wäre Umkehr und Buße möglich gewesen. Das Beispiel des Petrus zeigt uns das. Ein großer Verrat, aber Vergebung und völlige Wiedereinsetzung. Jesus sagt sogar einmal, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das sagt er auch über eine Frau, die sich an ihn gewandt hat. So, dieser Verrat ist passiert und das Unfassbare geschieht. Jesus wird verhaftet, verleumdet, verurteilt, gefoltert und getötet. In dieser Sache verbünden sich die religiöse Elite der Juden mit der militärischen Supermacht Rom. Alles ist verloren. Der, der den Sturm stillen konnte, der Kranke gesund gemacht hat, der tausende Menschen sättigen konnte, der Tote auferweckte, der sie selbst, Maria, von schlimmster dämonischer Belastung befreit hatte. Dieser Jesus unterliegt jetzt diesen übermächtigen weltlichen Mächten und stirbt öffentlich einen schmachvollen, grausamen Tod. Maria verliert den Boden unter den Füßen. Die Grundlage ihres neuen, befreiten Lebens ist vernichtet. Und doch ist sie nicht weggelaufen. Sie stand unterm Kreuz, wird uns Matthäus 27 berichtet. Und jetzt, am frühen Morgen des ersten Tages der Woche, nach dem Sabbat, ist sie die Erste am Grab. Die Soldaten, die das Grab bewachten, sind schon weg, geflohen vor Angst. Sie ist in ihren Gedanken wie in einem Tunnel gefangen. Ihr geliebter Herr und Meister ist tot. Sie kann nichts anderes mehr denken, nicht aufhören zu weinen. Sie will ihre Liebe wenigstens noch da drin zeigen, dass sie diesen Leichnam versorgt. Ihre Gedanken sind wie gelähmt und richten sich nur noch auf den nächsten Schritt. Sie ist völlig blind für das, was um sie herum geschieht. Sie schaut in das leere Grab und wundert sich noch nicht einmal über die Engel, die dort sitzen. Eine Situation, die schon etwas skurril anmutet. Sie fragt die Engel, wo denn jetzt der Leichnam Jesu abgeblieben wäre. Dann steht der Herr Jesus persönlich vor ihr und sie erkennt ihn nicht. Wir können nur spekulieren, wie er wohl aussah, ob er die Anzeichen seines Leidens und seines Kreuzestodes noch an sich hatte. Wahrscheinlich ja. Sie hält ihn jedenfalls für den Gärtner und fragt wieder nach dem Leichnam. Allerdings ist sie vor Trauer und Tränen gar nicht fähig, ihre Umwelt wirklich wahrzunehmen. Sie kommt gar nicht auf den Gedanken, dass die Situation eine ganz, ganz andere sein könnte. Obwohl Jesus ja im Vorfeld selbst darüber gesprochen hat, auch sie wird davon gehört haben. In Markus 8, Vers 31 steht zum Beispiel, er fing an, sie zu lehren, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Dann kommt ein Wort, das die Situation grundlegend ändert, jedenfalls für Maria. Die objektive Situation ändert sich nicht, aber ihre Wahrnehmung. Der Herr nennt ihren Namen Maria. Jetzt hebt sie den Blick und kann den Kreis der Trauer verlassen. Jetzt erst erfasst sie die Situation. Die Gegenwart zweier Engel und des Herrn Jesus persönlich. Jetzt erkennt sie den Herrn Jesus und spricht ihn mit Meister an. Höchstwahrscheinlich will sie ihn umarmen oder so. Der Herr sagt zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem und eurem Gott. Das ist ein Satz, den habe ich lange nicht verstanden. Ich habe mir ein bisschen helfen lassen, geht ja heute recht leicht. Jetzt verstehe ich das. Maria hatte, nachdem sie der Herr Jesus von den Dämonen befreit hatte, ein sehr herzliches Verhältnis zum Herrn. Zu dem Menschen Jesus, den man auch anfassen konnte. Und Maria dachte jetzt nach der Auferstehung Jesu, jetzt wird alles wieder so wie vorher. Jesus würde wieder mit seinen Jüngern durch die Gegend ziehen und die Frauen, auch Maria, wären wieder mit dabei. Was der Kreuzestod und die anschließende Auferstehung wirklich zu bedeuten hatte und bis heute haben, hatte sie noch nicht verstanden, konnte sie auch nicht. Jesus spricht von seiner Himmelfahrt und erst danach kommt der Heilige Geist zu den Gläubigen und erst im Heiligen Geist können auch die Jünger und natürlich die Frauen verstehen, dass die Beziehung zum Herrn Jesus jetzt auf eine völlig neue Ebene gestellt wird. Man muss nicht mehr hingehen zum Herrn so physisch, können wir ja auch gar nicht mehr, sondern er wohnt durch den Heiligen Geist in jedem Gläubigen. Und erst im Heiligen Geist können wir Karfreitag und Ostern verstehen. Jetzt bekommt Maria einen Auftrag. Sie soll zu den Jüngern gehen und ihnen verkündigen, dass Jesus auferstanden ist und dass er auffahren wird zu seinem Vater und ihrem Vater, zu seinem Gott und ihrem Gott. Ich hatte mir in der Vorbereitung schon mal eine Predigt von Olaf Latzel zu dem Thema angehört, was auch immer sehr schön ist. Und da habe ich noch ein bisschen Hintergrundwissen bekommen. Maria soll zu den Jüngern als Zeugin des Geschehens gehen und eine Botschaft ausrichten. Zu damaliger Zeit war eine Frau aber als Zeugin gar nicht zulässig. Olaf Latzel sagte das relativ drastisch. Wenn draußen ein Tier angebunden gewesen wäre, wäre das als Zeuge genauso geeignet gewesen. Also eine Frau hatte gar nicht das Recht, irgendetwas zu bezeugen. Der Herr durchbricht hier also eine gesellschaftliche Norm. Und gesellschaftliche Normen waren nie der Maßstab seines Handelns. Er hat am Sabbat geheilt, er hat Tote auferweckt. Es hat ihn nie interessiert, was die Leute meinten, was richtig ist. Ich sag mal, sein Verhalten setzt neue Normen. Er zeigt uns, wie es vor Gott richtig ist. Und hier ganz, ganz wichtig, er sieht den einzelnen Menschen. Maria in ihrer unendlichen Trauer, in ihrer Sehnsucht, in ihrer Liebe, sie wird nicht übersehen. Er wendet sich ihr zu und auf einmal, von einer Sekunde auf die andere, ist die Situation für Maria eine ganz neue. Ihr geliebter Herr ist ja gar nicht tot. Das, was er da angekündigt hatte von seiner Auferstehung, das, was sie nie so richtig verstanden hatte und auch gar nicht konnte, das war jetzt wirklich geschehen. Er stand ja leibhaftig vor ihr. Was sie einmal geglaubt hatte oder nicht, das war jetzt völlig egal. Es war geschehen. Und wir heute, wir können aus diesem Geschehen Grundsätzliches ableiten. Die Menschen damals wie heute haben die unterschiedlichsten Realitätswahrnehmungen. Es gibt verschiedene Religionen, Weltanschauung, jeder macht sich so seine Gedanken oder auch nicht und versucht zu verstehen, was um ihn herum so vorgeht. Man versucht, Ereignisse einzuordnen und für sich zu verarbeiten. Die Gedanken der Menschen, auch über sich selbst, den Ursprung, das Danach, den Sinn des Hier und Jetzt, sind sehr unterschiedlich. Daraus ergibt sich eine Frage, die mich wirklich schon lange beschäftigt. Haben unsere Gedanken oder unsere Realitätseinschätzung die Macht, zur tatsächlichen Realität zu werden? Oder gibt es sogar verschiedene Realitäten gleichberechtigt nebeneinander, die sogar konträr sein können? Frei nach dem Motto, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. passiert dann auch wirklich das, was ich mir vorgestellt habe? Eigentlich wissen wir alle die Antwort. Ist doch sonnenklar, jedenfalls solange wir nicht selbst in unserem Denken, in unserer Einschätzung der Dinge in Frage gestellt werden. Dann wird es auf einmal ganz schwierig. Ganz viele Menschen scheitern daran. Sie möchten lieber in ihrer Wunschwelt bleiben, koste was es wolle. Aber zurück zu Maria und zu dem, was wir dort lernen können. Der Verrat, die Verhaftung und Verurteilung. Die politische und militärische Supermacht Rom macht gemeinsame Sache mit der religiösen Führungsriege Israels. Dagegen kann niemand bestehen. Auf der anderen Seite Maria, eine vermutlich ledige, schutz- und rechtlose Frau, die noch nicht mal als Zeugin taugt. Jesus wird hingerichtet und ist tot. Das ist Marias Realität, beziehungsweise ihre Wahrnehmung der Realität. Zeitgleich und völlig unabhängig von Marias Wahrnehmung oder auch der Wahrnehmung anderer Beteiligter, erfüllt sich Gottes Plan. Was die weggelaufenen Soldaten berichten, was die Pharisäer dazu sagen, was sich Pontius Pilatus wohl denken mag oder auch was die Menschen heute, was ich darüber denken mag, es ist egal und spielt keine Rolle, es ist geschehen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist die Tatsache, damals geschehen und für uns heute in der Bibel bezeugt. Und jetzt kommt es darauf an, was du mit dieser Tatsache machst. Wenn der Herr deinen Namen nennt, wenn du den Blick hebst aus der Situation, in der du dich befindest, scheinbar, was ist deine Realitätswahrnehmung heute? Es könnte ein Krieg vor der Tür stehen, die Politik wird immer verrückter, menschlicher Schmerz überall, Verlust, Tod, Krankheit, das ist unsere Realität und Jesus nennt deinen und meinen Namen. Erheb den Blick auf ihn. Seine Realität, sein Plan erfüllt sich, damals wie heute. Und wenn wir meinen, dass es Gott wäre zu schwach, eine Realität zu ändern, dann denken wir zu klein. Wir wünschen uns eine friedliche, heile Welt im Hier und Jetzt. Das haben die Menschen sich damals auch gewünscht. Maria hätte sich gewünscht, dass die Hinrichtung Jesu nicht stattfindet. Und doch gehörte sie zum Plan Gottes, um uns zu retten. Und auch heute geschehen Dinge, die uns vielleicht nicht gefallen. Und doch geschieht es um unseretwillen. Maria hätte damals sagen können, es kann nicht sein, es stimmt nicht. Sie hätte die Augen schließen können vor dem Jesus, der vor ihr steht. Das haben viele Menschen damals gemacht. Die Pharisäer haben den Soldaten sogar Geld gegeben, damit sie lügen. Sie hätten es wissen müssen. Auch heute wollen ganz viele Menschen das, was die Bibel lehrt, nicht wahrhaben. Aber ändert das wirklich etwas? Haben unsere Gedanken und Vorstellungen wirklich die Kraft, eine andere Realität zu schaffen, die dann tatsächlich eintritt? Die Antwort darauf ist dramatisch wichtig. Wir treffen auf ihrer Grundlage lebenswichtige Entscheidungen. Ich hörte jetzt vor ein paar Tagen von einem Fall, der mich wirklich sehr erschüttert hat. Ein Mann, den ich kannte, nur unwesentlich älter als ich, bekommt vom Arzt eine schlechte Diagnose. Daraufhin nahm er sich selbst das Leben. Er wollte wohl einem schweren Leiden, einem Krankheitsweg entfliehen. Hat das geklappt? Hat sich seine Vorstellung vom Leben und was danach kommt, wirklich bewahrheitet? Haben unsere Gedanken einen Einfluss darauf? Diesen Fragen muss sich jeder Mensch stellen. Oder er lässt es bleiben und es geschieht trotzdem. Ich hatte unlängst im Krankenhaus auch ein Gespräch mit einer Frau, die zur evangelischen Kirche gehört. Da ist aber nichts mit Glauben, nicht wirklich. Und ich habe dann gefragt, was wird sein? Was ist, wenn wir diese Welt verlassen? Wo sind wir dann? Und sie sagte, ich stelle mir das so und so vor. Ändert das irgendetwas, was wir uns vorstellen? Wir haben es erst gelesen in der Losung. Jesus spricht, Offenbarung 1,18, ich war tot und bin lebendig. Siehe, und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus ist derjenige, der entscheidet, wohin die Reise geht. Und er hat seine Liebe zu uns bewiesen. Er hat unsere Schuld getragen, alles bezahlt und er ist auferstanden. Neues Leben in seiner Auferstehung ist möglich, auch für uns. Wir brauchen nur Ja sagen dazu, mehr brauchen wir nicht tun. Maria erlebt eine höchst freudige Überraschung. Ihre Treue, auch wenn sie nicht alles verstanden hat, wird mehr als belohnt. Die Auferstehung Jesu damals ist geschehen. Punkt. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob die Auferstehung Jesu zu deiner Realität geworden ist. Ob du dich bei deinem Namen rufen lässt, dann kannst du auch den Blick heben und auf den schauen, der dich so unendlich liebt, dass er sein Leben dran gegeben hat, um uns zu erretten. Es gibt ja heute wie damals so ganz schlaue Theologen, die das wegdiskutieren wollen. Lasst euch dadurch nicht irre machen. Sollten sie recht haben, dann stimmt die ganze Bibel nicht, dann ist das alles egal, was wir hier machen und nach dem Tod passiert gar nichts. Sollte aber Gott in seinem Wort recht haben, dann ist Jesus von den Toten auferstanden und auch der Rest der Bibel stimmt dann. Dann möchte ich nicht in der Haut dieser Menschen stecken. Lass dieses Osterfest zu deinem Osterfest werden. Lass dich persönlich bei deinem Namen rufen und seine Realität wird dann zu deiner. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.